Freut mich sehr, wieder in eurer Mitte zu sein, liebe Gemeinde. Wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr für mich betet. Es beginnt bald der Unterricht an der Bibelschule und ich bin in 2 Wochen in der Ukraine für eine Woche, für einen Kurs. Und wenn ihr das mitnehmt in eure Gebete, da würdet ihr euch an meinem Dienst beteiligen. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Was führt dich zum Kreuz? Sehr, sehr schön, wie das sich wie so ein roter Faden bisher zieht durch den Gottesdienst, das Kreuz in den Liedern, in den Worten, die du gesagt hast, wo uns, denke ich mal, allen deutlich wurde, was das Kreuz eigentlich ist, warum dieses Symbol der Schande damals im ersten Jahrhundert, warum das für uns Christen so ein Symbol der Hoffnung geworden ist. Was führt dich zum Kreuz? Was führt mich zum Kreuz? Ich habe mir gedacht, wenn ich schon an Karfreitag das Vorrecht hatte, hier die Predigt zu halten, und vielleicht könnt ihr euch erinnern, da habe ich nicht über so eine klassische Szene aus der Passion Jesu gepredigt, sondern um was anderes, da habe ich gedacht, komm, ich hole das nach und würde gerne mit euch heute eine Episode aus dem Leben von Jesus anschauen, die sich während seiner Kreuzigung abgespielt hat. Und dort werden wir sehen, hoffentlich anhand von verschiedenen Menschen, die da beteiligt waren, was es sein kann, was uns da zum Kreuz führt. Und hoffentlich wird der ein oder andere, wünsche ich mir persönlich, aber auch für alle von uns, hoffentlich werden wir uns da wiederfinden in diesen Menschen. Und auch diese Frage persönlich beantworten, was führt mich eigentlich zum Kreuz? Und diese Stelle, die finden wir im Johannesevangelium, Johannes 19, das 4. Evangelium, 19. Kapitel, die Verse 23 bis 27. Da wird uns eine Szene, nur ein kurzer Ausschnitt gezeigt aus den Ereignissen, die sich damals abgespielt haben. Und dort lesen wir die folgenden Worte. Wer in seiner Bibel mitlesen möchte, der kann gerne aufschlagen. Johannes 19, ab Vers 23. Das heißt dort: Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile, einem jeden Soldaten einen Teil, und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben an durchwebt. Da sprachen sie zueinander: lasst uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Klammer auf. Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Klammer zu. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Was wir jetzt gesehen haben, sind verschiedene, könnte ich vielleicht die erste Folie haben oder die zweite? Das wäre echt hilfreich. Jetzt seht ihr schon, worum es in der Predigt gehen wird. Also seht ihr die Unterpunkte. 3 verschiedene Menschengruppen, die uns hier angeschaut haben. Es sind einmal Soldaten, die diesen Jesus da gekreuzigt haben. Es sind Frauen, wahrscheinlich 4 Frauen, von denen wir hier lesen. Und es ist einmal der Jünger, den Jesus liebte. Er ist auch dabei. Was hat diese Menschen zu Gott geführt? Und wahrscheinlich ist uns aufgefallen schon beim Lesen, das sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedliche Dinge haben sie an dieses Kreuz gebracht. Als erstes schauen wir uns die Soldaten an. Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile. Da sind Menschen, die an dieser Tragödie da mitbeteiligt sind, die Jesus, den Sohn Gottes, da ans Kreuz genagelt haben. Ich frage mich, was in ihnen da vorgegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach Menschen waren, die ihre Arbeit getan haben. Ja, also sei jetzt mal dahingestellt, wie böse, wie verdorben sie sind, Ja, möglicherweise haben sie das auch wirklich aus Bosheit gemacht, wenn es dieselben waren, die Jesus davor verspottet und verprügelt haben. Aber wenn wir das mal weglassen, ja, dann haben sie das einfach, dann waren es einfach Menschen, Männer, die ihren Job getan haben. Die möglicherweise Familien hatten, Frauen, Kinder, die einfach ihre Pflicht getan haben. So wie es im Dritten Reich ja bei den KZ-Aufsehern sicherlich Menschen gab, die liebevolle Familienväter waren. Und so wie es unter den Taliban in Afghanistan heutzutage, davon bin ich überzeugt, Menschen gibt, die bestimmt auch ihre Familien lieb haben und die einfach nur ihren Job machen. Und vielleicht gar nicht merken, dass sie so in so einem System des Bösen gefangen sind und einem System des Bösen dienen. Ja, die zerreißen hier die verteilen hier die Kleidung von Jesus, machen vier Teile daraus. Ja, entweder haben die das zerrissen oder meiner Meinung nach vielleicht sogar sinnvoller. Die Kleidung von Jesus bestand vielleicht aus vier Teilen. Ja, das Obergewand, der Gurt, Kopfbedeckung, Sandalen mit Sicherheit. Und dann haben die das verteilt auf vier Personen, so ganz pragmatisch, ganz wirtschaftlich gedacht, damit sie was davon haben. Es war damals normal, erlaubt für die Hinrichter, für die Henker sozusagen, den Besitz der Opfer auf sich zu nehmen. Das war nichts Außergewöhnliches. Außer das Untergewand, ja, da sagen sie, selbst da denken sie wirtschaftlich, komm, lasst uns das nicht zerreißen, das ist hochwertig. Es ist aus einem Stück gewebt, ja, wird hier dieses Detail sogar erwähnt. Interessantes Detail, ja, man sagt, dass zu dieser Zeit das Gewand des Hohepriesters, also des religiösen Oberhauptes in Israel, das war auch von oben bis unten durchwebt. Und der Hohepriester, der hat Jesus hier an dieses Kreuz gebracht, der war mitbeteiligt an diesen Ereignissen hier. Und Jesus, der wahre Hohepriester, der wahre Mittler zwischen Gott und Menschen, sein Gewand wird hier ihm weggenommen. Das Letzte, was der Sohn Gottes hat, wird ihm weggenommen von anderen. Erinnert natürlich an die Episode aus ein paar Kapiteln davor, die sich an dem Abend davor abgespielt hat, als Jesus seine Kleidung ausgezogen hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und auch hier lässt sich Jesus die Kleidung ausziehen. Jesus geht hier wirklich noch mehr ans Äußerste. Macht das ganz freiwillig. Und dann hier noch dieses Zitat, ja, auch ein interessantes Detail. Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Mit anderen Worten, es ist hier die Soldaten, ohne dass sie das gewusst haben, ganz unbewusst, haben sie etwas getan, was schon vorausgesagt wurde im Alten Testament. Im Psalm 22, wo es um einen Menschen geht, der leidet, der zu Unrecht leidet, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das, was Jesus auch am Kreuz ruft. Hier wird deutlich, sogar diese Soldaten sind ein Teil des Planes Gottes. Sogar dieses Böse, sogar dieses Leid gebraucht Gott. Was für ein Trost auch für uns. Möglicherweise die Situation, in der du dich befindest, in der du leidest, ist vielleicht ein Puzzlestein in Gottes Plan mit deinem ganzen Leben, in Gottes Plan mit der Gemeinde, in Gottes Plan mit der Welt. Gott gebraucht jedes Detail, ohne dass es uns bewusst sein muss. Was hat denn diesen Menschen zu Gott geführt, diese Soldaten, zum Kreuz geführt? Ich habe das so formuliert, es ist die Routine, die zum Kreuz führt. Es war für sie vielleicht sogar schon nicht die erste Hinrichtung, nicht die erste Kreuzigung, mit Sicherheit nicht. Es war vielleicht auch nicht die letzte Kreuzigung an diesem Tag, vielleicht standen weitere Kreuzigungen an. Das ist barbarisch, können wir uns nicht vorstellen. Aber das war damals so. Sie tun ihre Pflicht, es sind Soldaten, die werden dafür bezahlt, Verbrecher zu bestrafen. Und deswegen stehen sie am Kreuz. Das hat nichts mit einer Beziehung zu tun. Da ist nichts Persönliches. Und selbst wenn sie diese Kleidung Jesus wegnehmen, selbst das muss nicht persönlich sein, dass sie hier diesen Jesus bloßstellen wollen. Die religiösen Oberhäupter, ja natürlich, sie wollten Jesus bloßstellen. Aber die Soldaten haben mit Sicherheit einfach nur das gemacht, wofür sie gut sind. Das hat sie zum Kreuz geführt. merken vielleicht gar nicht, wie schrecklich das ist, was hier passiert, merken vielleicht gar nicht, wie abgestumpft sie sind gegenüber dem Bösen. Diese große Ungerechtigkeit, aus Routine heraus macht man da einfach mit. Da stirbt einer vor unseren Augen, da stirbt einer qualvoll. Aber was uns interessiert, das sind so seine Kleider. Das interessiert uns, dass wir was davon haben, dass wir gut aussehen. Ich denke, wenn wir das so hören, dann denken wir, ja, wie schrecklich kann das nur sein? Aber ich denke, bevor wir jetzt so die Soldaten da verurteilen, schauen wir doch in unser Leben hinein. Kann das sein, dass wir manchmal auch aus Routine einfach nur zum Kreuz kommen? Dass uns auch einfach nur die Routine zum Kreuz führt? Gehst vielleicht zum Gottesdienst, ja, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Einfach nur, weil du, ja, ist halt ein Teil deines Lebens. Das Christsein gehört halt dazu. Gemeindealltag, Gemeindeveranstaltungen. Machst vielleicht deine religiösen Pflichten, ja, betest vorm Essen zu Hause. Aus Routine, ja, kommst du zu Gott immer wieder. Ist schön, dass man zu Gott kommt, aber aus Routine heraus, weil es schon immer so war, weil es vielleicht eine Familientradition ist, ohne dass man sich fragt, was mache ich hier überhaupt? Oder du bist vielleicht jemand, der einmal im Jahr zum Gottesdienst kommt, ein-, zweimal im Jahr, weil es einfach eine schöne Sache ist, kann ja nicht schaden, macht ja das Leben, ja. Bereichert ja das Leben, gibt dem Leben so einen geistlichen Anstrich, ist ja schön, Menschen sind nett meistens. Und da kann man, glaube ich, auch abstumpfen, ja, so wie die Soldaten hier, kann man auch stumpf werden gegenüber dem, was sich da eigentlich abgespielt hat. Und auch da kann man eigentlich die Beziehung, die Verbindung zu dem, der da am Kreuz hängt. Man hat das Kreuz vor Augen, aber nicht den, der dort hing. Kann man verlieren. Ja, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, das weiß man vielleicht theoretisch, aber das, was einen interessiert, das sind die Kleider. Ja, also übertragen gesprochen natürlich, das Materielle vielleicht. Vielleicht auch, dass ja, ich mich innerlich irgendwie wohlfühle, dass Gott so ein Glücksgeber ist und dass Jesus litt aufgrund von meiner Sünde. Das blende ich lieber aus. Und ja, so schlimm bin ich ja schlussendlich auch nicht. Und dann kann man auch, glaube ich, so eine Nehmermentalität entwickeln, wie die Soldaten hier. Was hat die Soldaten an Jesus interessiert? Jesus war für sie noch so lange interessant, solange es noch was zu holen gab von diesem Jesus. Und er hatte was zu geben, was ihnen nicht gehört hat. Es war keine persönliche Beziehung. Und auch wir können dann, glaube ich, reinkommen in so eine Art von Christsein, dass wir die Nehmer sind, ja, wie heute erwähnt wurde, im Einkaufswagen gehen wir zum Gottesdienst, bildlich gesprochen, und nehmen von Jesus das, was uns nicht zusteht eigentlich, nämlich seine Gerechtigkeit. Und das haben wir und ansonsten möchten wir nichts mit ihm zu tun haben. Leben losgelöst von ihm in unserem Alltag. Wir bekommen die Vergebung der Schuld, ja, das ist gut. Wir bekommen ein Gefühl der Geborgenheit, das ist gut. Wir wollen vielleicht die Segnungen Gottes, ist auch gut. Aber danach ist Jesus unwichtig. Das kann uns zum Kreuz führen. Und da können wir uns, glaube ich, wiederfinden in den Soldaten. Andere Menschengruppe hier, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria und Maria Magdalena. Also offensichtlich vier Frauen, ja, die Mutter von Jesus, die Schwester seiner Mutter, Maria des Klopas Frau, das ist nicht die Schwester seiner Mutter, geht ja nicht, dass beide Maria heißen, also zwei Schwestern. Und Maria Magdalena, also vier Frauen, drei davon heißen Maria. Damals waren Menschen nicht so fantasievoll wie heute, was Kindernamen angeht. Und die stehen auch hier, das ist wir sehen schon diese Gegenüberstellung. Auf der einen Seite so diese harten, kaltblütigen, diese herzlosen Soldaten Und hier Frauen, ein Bild, ein Sinnbild für Mitgefühl, für Barmherzigkeit, weiche Herzen. Auch wie das hier formuliert ist, ist ganz interessant. Im griechischen Original könnte man das auch so übersetzen. Auf der einen Seite, Vers 23, nahmen die Soldaten die Kleider von Jesus. Auf der anderen Seite standen bei dem Kreuz Jesu Frauen. Also wirklich eine Gegenüberstellung hier. Zwei verschiedene Welten. Was hat die Frauen zum Kreuz geführt? Es war damals nicht außergewöhnlich, ja, dass hingerichtete Menschen begleitet wurden bis zum Ende von ihren Geliebten. Das ist interessant, in anderen Evangelien wird auch erwähnt, dass drei Frauen zuschauen, von Weitem aber, steht dort von Weitem. Die Mutter von Jesus wird nicht erwähnt. In den anderen Evangelien, das zeigt uns schon, die war wahrscheinlich die ganze Zeit am Kreuz. Und die anderen Frauen sind wahrscheinlich hier dazugekommen. Und was in Maria vorging, also in der Mutter von Jesus, in der Mutter von Jesus von Nazareth vorging, als sie ihren Sohn da sah, ich glaube, das können wir uns nicht mal ausmalen, nicht mal ansatzweise. Vielleicht haben manche in unseren Reihen schon das durchmachen müssen. Verlust eines Kindes oder auch überhaupt eines Familienangehörigen, der stirbt und du kannst nicht einmal etwas tun. Das ging da in der Maria mit Sicherheit vor. Und sie haben natürlich eine ganz andere Beziehung zu Jesus als die Soldaten vorhin. Was hat sie zum Kreuz geführt? Liebe möglicherweise? Mit Sicherheit auch. Ja. Aber was passiert in uns, wenn wir jemanden lieben und müssen zusehen, wie dieser Mensch leidet? Wir machen uns Sorgen, wir machen uns Sorgen. Und ich habe diesen Punkt überschrieben mit, das ist die Sorge, die zum Kreuz führt. Ja, mit Sicherheit schwingt da auch Liebe mit, ganz, ganz klar. Aber auch die Besorgnis. Die Mutter ist besorgt um ihr Kind. Ich muss da an eine Situation denken. Ich bin in Bielefeld einmal die Woche in der Gegend vom Bahnhof und dort halten sich die ganzen Drogensüchtigen der Stadt auf. Ich habe das während meiner Bibelschulzeit damals schon so gemacht und jetzt habe ich wieder damit angefangen. Wir kommen dahin mit Kaffee, mit Tee und versuchen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, versuchen irgendwie praktisch zu helfen, sie zur Gefährdetenhilfe einzuladen, wo ihnen geholfen wird. Oder einfach nur denen zuzuhören oder auch für sie zu beten oder auch mal was aus der Bibel weiterzugeben. Und ich habe da eine Situation vor Augen, vor ein paar Wochen war das, und das muss man sich wirklich so vorstellen, das ist ein Milieu, da macht man keinen so schönen Spaziergang. Also da liegen Spritzen herum, manchmal gibt es Schlägereien auch. Man dealt mit den Drogen dort. Und da haben wir eine Frau gesehen, eine Frau ist ständig an uns vorbeigelaufen, hin und her, die da überhaupt nicht hineingepasst hat in diese Umgebung. Ja, und dann haben wir sie angesprochen, oder sie erstmal uns. Ja, und hat sich herausgestellt, sie ist besorgt um ihren Sohn, den es in dieses Milieu verschlagen hat. Und auch sie, ja, geht dahin, passt da überhaupt nicht hinein, diese Frau. Aber weil sie so eine Liebe hat zu ihrem Sohn, drängt es sie in diese schreckliche Umgebung. Und so auch hier die Mutter von Jesus, die geht hin in dieses Schreckliche, wagt sich dahin, weil sie so besorgt ist um ihr Kind, dem sie nur zuschauen kann. Die Maria Magdalena, die hier als letztes erwähnt wird, die war mit Sicherheit genauso besorgt. Können wir uns vielleicht erinnern, das war eine Frau, die hat Jesus laut Lukas 8 von okkulten Mächten befreit. Sie war dämonisch besessen und sie hat Jesus davon freigemacht. Und mit Sicherheit hat sie Angst, dass das vielleicht zurückkommt, das alte Leben, wenn dieser Jesus nicht mehr da ist. Ein Kapitel weiter, in Johannes 20, diese Stelle, wo Maria weint und Jesus am liebsten packen möchte und nie wieder loslassen, wo Jesus selber sagen muss, rühr mich nicht an, Maria. Sie ist besorgt. Die Schwester seiner Mutter, die Schwester der Mutter von Jesus, das war, können wir auch aus den anderen Evangelien entnehmen, das war wahrscheinlich die Mutter von den Jüngern Johannes und Jakobus. Das waren Cousins von Jesus. Und sie war bestimmt besorgt, nicht nur um Jesus, sie war bestimmt auch besorgt um ihre Kinder. Was wird jetzt aus ihnen, wo ihr Meister hier elendig stirbt? Sie haben alles aufgegeben. Sie hätten Karriere machen können, hätten ein tolles Leben haben können. Und jetzt schaut mal, wo Jesus sie hingebracht hat. Was wird aus ihnen? Mit Sicherheit hier ganz viel Sorge am Kreuz, um das Kreuz herum. Also wir sehen hier auf jeden Fall Sorge um Jesus. Ja, dieser Jesus, der sagte doch, dass er alles im Griff hat, also mit anderen Worten. Und jetzt sieht es so aus, als ob das Kreuz ihn im Griff hat. Aber auch eine Sorge um sich selbst ein Stück weit. Ja, was wird jetzt aus uns, die wir dir nachgefolgt sind? Was wird aus mir? Wir haben uns Hoffnungen gemacht und jetzt so etwas. Ich denke, auch hier finden wir uns wahrscheinlich wieder, dass auch uns die Sorge zum Kreuz führen kann. Vielleicht kennt ihr solche Momente. Vielleicht auch die Sorge um andere Menschen, die leiden und wo wir aber nichts tun können. Und auch das bringt uns manchmal näher zu Gott. Und das ist auch gut so. Und deswegen lässt Gott das manchmal zu im Leben von uns Menschen, dass wir wenigstens durch Sorge, wenn alles andere schon perfekt läuft, wenigstens durch Sorge kommen wir zu ihm. Schwierigkeiten in unserem Leben. Wenn wir vielleicht in die Welt hineinschauen, was so passiert, die ganze Ungerechtigkeit sehen oder das Leid, das vielleicht in unseren Familien passiert. Und es passiert nichts und wir kommen vielleicht zu Jesus und da tut sich nichts, sind vielleicht entmutigt, enttäuscht. Was machen wir jetzt? Vielleicht sogar eine Sorge um Jesus. Ja, wir sehen diese Ungerechtigkeit. Wie kann es sein, dass dieser gerechte Mensch hier sterben muss? Vergessen dabei aber, dass Jesus im Endeffekt alles in seiner Hand hatte. Dass nicht das Kreuz ihn gehalten hat, ja, sondern dass er die Atome im Kreuz zusammenhielt. Weil er der Herr der Welt ist. Aber oft auch Sorge um uns selbst. Ja, eben, was wird aus mir? Ich habe es mir so vorgestellt, Jesus. Ich habe dir vertraut. Habe gut angefangen. Und jetzt? Und jetzt hat sich mein Leben vielleicht ganz anders entwickelt. Und meine Gebete werden nicht erhört für eine bestimmte Frage. Und meine berufliche Situation verändert sich vielleicht nicht. Vielleicht meine gesundheitliche Situation. Meine Konflikte mit meinen Mitmenschen, die mich so kaputt machen. Da tut sich nichts. Die Sorge, die uns zum Kreuz führt, ja, da fühlen wir uns vielleicht wie dieser Mensch, ich habe das vorhin schon gezeigt, ja, dieser Mensch, diese Karikatur, die ihr mit Sicherheit kennt, ein Mensch, der einen Sack voll Sorgen zum Kreuz bringt. Ganz toll, sollen wir Christen ja auch. Ja, sorgt euch um nichts, Philipper 4, oder seid um nichts besorgt, weil er für euch sorgt. Er gibt es ab am Kreuz, legt dort diese schwere Last ab. Und danach nimmt er den Sack wieder mit zurück und geht genauso beladen wieder in den Alltag hinein. Die Sorge, die uns zum Kreuz führen kann. Also wenn es dir so geht in deinem Leben, wenn dich die Sorge zu Gott bringt, wenn dich die Sorge zum Kreuz führt, dann stehst du nicht alleine da. Dann hast du viele Vorbilder in der Bibel, da hast du viele Vorbilder in den Hunderten, Jahrhunderten, wo Gott seine Gemeinde baut. Und das ist keine Schande, ja, dann komm mit deiner Sorge zu Gott. Hauptsache, du kommst zu Gott, komm mit der Sorge. Mach das vielleicht ganz konkret. Ja, jetzt nächste Woche, was steht bei dir da so an? Markier doch in deinem Terminkalender einfach wirklich einen Abend, nachdem du die Kinder ins Bett gebracht hast und du sagst, hier schütte ich mein Herz mal wirklich vor Gott aus. Oder stehe extra früher auf, ja, um den Tag mit dem Gebet zu beginnen. Mit deinem Ehepartner vielleicht auch. Schreib das vielleicht auf, ja, buchstabier das vielleicht durch, was dir Sorge macht und dann komm wirklich damit vor Gott. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem, Mensch hat mir gesagt, ja, es ist so viel zurzeit los, also mit Beruf und mit Kindern, dass das Wesentliche, das verliert man aus den Augen. Und dann noch die Information, die wir ständig bekommen durch die Medien. Und man ist ständig in diesem Kreislauf und da muss ich mir echt diese Zeit freischaufeln, um die Begegnung mit Gott zu suchen. Mit der Sorge. Ich glaube, dann werden wir erleben, dass es nicht dabei bleiben muss, weil Jesus macht hier auch deutlich, sei nicht besorgt, denn ich werde für dich sorgen. Das lesen wir jetzt im nächsten Vers hier. Als nun Jesus die Mutter sah, Vers 26, und den Jünger, den er liebte, und jetzt kommt noch eine neue Person hier dazu, die vielleicht auch besorgt war, aber die auch etwas anderes zum Kreuz geführt hat, nämlich der Jünger, den Jesus lieb hatte. Da spricht er, dabei stehen, da spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und das ist, hört sich für uns ein bisschen merkwürdig an. Ja? Also wenn man da am Kreuz hängt, dass man hier so formell fast schon spricht, ja, siehe dein Sohn, siehe dein, also warum, also normalerweise würden wir doch schreien, wir würden vielleicht, weiß nicht, persönlichere Worte sagen. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass das wie so eine jüdische Rechtsformel war, also wie so ein Rechtsparagraf, mit dem man öffentlich, also wie so eine Art Testament, sein letzter Wille, mit dem man öffentlich gesagt hat, hier das, was mir gehört, übertrage ich jetzt an jemand anderen. Und in seinen letzten Atemzügen sagt hier Jesus, sorge du um meine Mutter, sagt er zu seinem Lieblingsjünger. Macht für uns Sinn natürlich, ja, damals gab es keine Rente im ersten Jahrhundert, wenn man keine Kinder hatte oder wenn die Kinder nicht für einen da waren, dann war man so gut wie tot. Und hier sorgt Jesus dafür, Jesus, der wahrscheinlich der nach dem Tod seines Vaters oder Alleinverdiener war oder der Mann in der Familie, er erfüllt jetzt hier seine Pflicht und sorgt dafür, dass es seiner Mutter gut geht. Es gibt diese Stelle aus Johannes 2, ja, wo kurz davor, kurz bevor Jesus auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt, wo seine Mutter sagt, ihn zu etwas auffordern möchte und Jesus da ganz schroff reagiert. Ja, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Wenn wir uns fragen, okay, was war die Beziehung nicht in Ordnung? Und hier sehen wir doch, ja, Jesus war besorgt um seine Mutter. Jesus legt die Familienkonstellation fest, legt auch unsere Familienkonstellation fest, möchte, dass wir genauso besorgt sind um unsere Angehörigen. Und tut hier seine Pflicht. Und auch, was für ein Vorbild. Ja, da stirbt jemand und in seinen letzten Atemzügen, anstatt zu fluchen, anstatt zu schimpfen über diese Soldaten, über diese Regierung, die Blöde. Er denkt an seine Mitmenschen. Er denkt an seine Ängsten. Er hat sogar an seine Feinde gedacht, indem er gebetet hat. Gott, vergib ihnen, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie da tun. Was hat denn diesen Jünger jetzt zum Kreuz geführt? Ja, mit Sicherheit auch Liebe. Ja, das war ja auch der Grund, warum er hier als der Jünger benannt wird, den Jesus lieb hatte. War wahrscheinlich auch der Schreiber des Johannesevangeliums, also Johannes der Jünger. Aber was heißt das konkreter, die Liebe, ja, die hierhin geführt hat? Und im Johannesevangelium können wir lesen immer wieder, wie Jesus Liebe definiert, wie er Liebe erklärt. Was bedeutet das denn, Jesus zu lieben? Was bedeutet es, von Jesus geliebt zu werden? Das ist mehr als so ein Gefühl. Und er sagt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 23, nur eine beispielhafte Stelle, sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, da sagt er zu seinen engsten Jüngern, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Nochmal. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Also wir sehen, das ist eine gegenseitige Beziehung. Da ist eine Verpflichtung da. Eine gegenseitige Verbindung. Und das ist eine wirkliche Beziehung, die hier ausmacht. Und dieser Schüler von Jesus, der hat auch diese Beziehung gehabt. Wenn wir uns erinnern an das, was am Abend davor war, da lag er an der Brust von Jesus beim letzten Abendessen. Er hat wirklich diese innige Beziehung zu Jesus gehabt. Er wusste ganz genau, was Liebe zu Jesus bedeutet. Und hier ist er der einzige Jünger, der nicht alles hingeschmissen hat und wie die anderen Jünger verschwunden ist, abgetaucht ist, sondern hier steht er bis zum Ende an der Seite seines Meisters. Und das habe ich überschrieben mit Treue, die zum Kreuz führt. Also nicht nur Liebe, nicht nur geliebt zu sein, nicht nur eine Liebe zu haben zu Jesus, sondern Liebe, die sich in Treue zu meinem Herrn zum Ausdruck bringt. Ja, und es macht auch Sinn, warum Jesus hier seine Mutter ihm anvertraut und nicht seinen Brüdern. Jesus hat ja auch leibliche Halbbrüder gehabt. Und eigentlich wäre es ihre Aufgabe, für die Mutter zu sorgen. Aber seine Brüder sind wahrscheinlich nicht mal dabei bei der Kreuzigung. Aber da ist jemand dabei, der treu ist bis zum Ende. Und dieser Mensch bekommt Verantwortung für andere Menschen. Dieser Mensch wird bestätigt von Jesus. Und das sind die letzten Worte von Jesus an diesen Lieblingsjünger, also zumindest im Johannesevangelium. Siehe deine Mutter, ein Befehl. Und wie reagiert dieser Jünger? Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Es ist bemerkenswert. Und wir sehen hier, die Worte Gottes haben so eine Autorität, egal ob er damit das Universum erschafft oder ob er sie in seinen letzten Atemzügen am Kreuz ausspricht, hat dieselbe Autorität. Und von dieser Stunde an nimmt der Jünger sie zu sich. Er macht das. Und der Jünger, ich kann mir vorstellen, der war genauso besorgt, auch wie die Frauen. Der war genauso mit Sicherheit ängstlich auch. Was wird jetzt aus mir? Aber anstatt in diesem Selbstmitleid zu versinken, statt sich die ganze Zeit darum zu drehen, nimmt er von dem Moment an die Mutter auf. Er tut das, ohne an morgen zu denken. Ja, vielleicht bist du heute in einer ähnlichen Situation. Vielleicht fängst du erst an, diesem Jesus nachzufolgen. Vielleicht lernst du Gott erst überhaupt kennen und merkst, wow, da ist eine persönliche Beziehung zu Gott möglich, die auf Gegenseitigkeit, diese gegenseitige Liebe beruht ist. Vielleicht machst du so deine ersten Erfahrungen mit Gott, möchtest dann noch mehr diesen Gott kennenlernen, möchtest da dranbleiben in dieser Beziehung. Oder vielleicht im Gegenteil, vielleicht kennst du diese Beziehung zu Gott schon, aber sie ist für dich schon so normal geworden. Ja, da ist keine Euphorie mehr. Oder vielleicht ist es wirklich nur noch die Treue, die dich an Jesus hält. Und hast vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung erlebt in deinem Leben. Und hast vielleicht, wie die Jünger hier, schon öfters erlebt, dass deine Pläne nicht zusammenpassen mit Gottes Plänen. Aber du sagst trotzdem, aus Treue will ich an dir noch dranbleiben, Jesus. Es ist nur noch die Treue, die dich an Jesus hält, oder nur noch die Treue von Jesus, die dich an ihm hält. Ja, weiß man ja auch nicht, wer da dir wie viel dazu beiträgt. Und sagst vielleicht wie dieser Mensch, der in einer großen Not gebetet hat, Gott, wenn du mir heute die Kraft gibst, an dich zu glauben, wenn du mir heute die Kraft gibst, an dir zu glauben, dann will ich das tun und mir keine Sorgen darüber machen, ob ich morgen diese Kraft haben werde oder nicht. Heute will ich dir glauben, weil du mir die Kraft dazu gibst. Und dann wirst du erleben, ja, wie Jesus auch dich in so einer Situation ganz persönlich ansprechen wird, wie diesen Jünger hier. Und dir einen ganz persönlichen noch ein ganz persönliches letztes Wort, oder auch nicht das letzte Wort, aber ein Wort mitgeben wird und dafür sorgen wird, dass das nicht das Ende ist, ja, sondern erst der Anfang von etwas Großem. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und das ist ja das Schöne, ja, weil wir hier Zeugen werden von einem Triumph der Liebe Gottes. Es ist ja schön und gut, ja, der gute Mann hier nimmt die Frau auf, sorgt um die Frau. Tolles Prinzip der christlichen Nächstenliebe. Sehr vorbildlich, um sich umeinander kümmern. Ja, das macht uns Christen aus, aber das ist nicht alles. Ja, nicht darum geht es. Nicht das ist so die Moral der Geschichte. Nicht einfach nur Nächstenliebe ist unser Glaube, sondern das Wissen, was sich da eigentlich wirklich am Kreuz abgespielt hat. Nicht nur eine Selbstaufopferung und ein schönes Vorbild, das Jesus uns hinterlassen hat, sondern dass dort durch den Tod Jesus die Sünde, die Macht des Bösen, die Macht des Todes, die ihn dahin gebracht hat, besiegt hat, geschlagen hat mit der eigenen Waffe, um damit etwas völlig Neues und Einzigartiges zu schaffen. Das, was uns Menschen auszeichnet, das, woran wir Menschen bis heute noch leiden, ja, unsere Unvollkommenheit, schauen wir doch in unser Leben hinein. Lassen wir die letzte Woche Revue passieren. Unsere Unzulänglichkeit, aber auch diese Macht des Bösen, wo wir gar nicht freikommen davon, selbst wenn wir es wollten, selbst wenn wir moralisch perfekt leben, aber immer wird es irgendwas geben, was wie so eine Macht über uns liegt. Und das alles, das tötet hier der Sohn Gottes am Kreuz durch seinen eigenen Tod. Weil er auferstanden ist, weil das Leben und die Liebe triumphiert hat und nicht die Sünde und der Tod. Und so wie Gott auf den ersten Seiten der Bibel zu einer Frau sagt, nachdem die Menschen gesündigt haben, nachdem die Menschen sich gegen Gott entschieden haben, sagt Gott zur Frau, dein Nachkomme, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird das Böse vernichten. Einer deiner Nachkommen. Und so schaut hier eine Frau zu, wie ihr Sohn das Böse vernichtet. Der Macht des Bösen ein Ende macht. An diesem Holzstück. Wie ein Schwerverbrecher. Und diese Liebe, die vom Kreuz herunterfließt, wie wir es im ersten Lied so schön gehört haben, diese Liebe, die fließt nicht nur auf uns herab, sondern verwandelt uns auch und fließt auf diesen Johannes, auf diesen Jünger herab und verwandelt auch ihn, dass er in der Lage ist, auch andere zu lieben, weil er diese Liebe erfahren hat. Er kann auch die Liebe weitergeben an diese Frau. Und ich glaube auch bei uns, ja, wenn wir auch diese Begegnung mit Gott haben am Kreuz und wirklich von dieser Liebe ergriffen sind und realisieren, was da passiert ist, um unseretwillen, werden wir auch fähig, auch andere Menschen selbst aufopfern zu lieben. Und das können wir erleben, wenn uns die Treue zum Kreuz führt. Gottes Liebe, die uns verändert, die uns fähig macht. Und das ist ja das Tolle, ja, dass Jesus damals am Kreuz nicht nur an seine Mutter gedacht hat, nicht nur an den Jüngern gedacht hat, sondern auch an dich und mich. An uns hat Jesus in dem Moment gedacht. Weil er sonst gar nicht ans Kreuz gegangen wäre. Wenn es auch nur einen Mensch gegeben hätte, ja, der es aus eigener Kraft schaffen würde, diese Gerechtigkeit, die Gott auszeichnet, Gottes Heiligkeit, dann wäre der Sohn Gottes nicht ans Kreuz gegangen. Dann wäre der Preis viel zu hoch gewesen. Aber nein, er geht ans Kreuz für dich und mich, weil er weiß, dass wir unzulänglich sind. Und dort zeigt sich die Liebe Gottes. Ich habe heute Morgen bei Andi und Rita gefrühstückt oder auch übernachtet und Michi Dück hat so die Frage gestellt, wenn Gott doch sowieso schon wusste, dass es den Sündenfall geben wird, warum hat er uns Menschen erschaffen? Ja, aber hier sehen wir doch, ja, Gott ist ja Liebe, aber wenn wir Menschen niemals gesündigt hätten, hätten wir dann wirklich dieses Ausmaß der Liebe Gottes jemals begriffen? Wie an dem, was er am Kreuz vollbracht hat. Da zeigt sich Gottes Liebe und nicht einfach nur, dass er uns tolle Menschen über den Kopf streichelt, die wir sowieso schon liebenswert sind und er kann gar nicht anders, als uns zu lieben. Sondern nee, das Kreuz zeigt uns, wie verdorben, wie erlösungsbedürftig wir sind. Und da zeigt sich Gottes Liebe in ihrem wahren, in ihrem vollen ganzen Ausmaß. Was führt dich zum Kreuz? Wo findest du dich wieder? Ich hoffe sehr, dass der eine oder andere sich irgendwo hier wiedergefunden hat und wünsche uns allen in der kommenden Woche Gottes Segen beim Nachdenken darüber. Ich würde gerne das Ganze mit einem Gebet abschließen, wenn es möglich ist, dann lass uns dazu aufstehen. Ich bete noch für uns. Unser Vater im Himmel, wir loben dich und wenn wir dein Kreuz sehen, das Kreuz von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, dann wird uns deutlich, Herr, was dort eigentlich passiert ist und wie tief deine Liebe geht. Und verschiedene Dinge bringen uns ans Kreuz. Und ich bete darum, dass wir alle uns irgendwo wiederfinden, dass jeder von uns diese Frage für sich persönlich beantworten kann in der kommenden Woche. Segne uns beim Nachdenken über diese Worte, über diese Stelle aus deinem lebendigen Wort. Amen.